Die Feuchtwiesen sind wirklich sehr stark gefährdet. Sumpfdotterblumenwiese ist quasi der Überbegriff von ganz vielen verschiedenen Gesellschaften. Wir sprechen hier von einem Natur- und vor allen Dingen einem Kulturerbe.
Bevor es losgeht, wir blicken heute, das ist vielleicht schon klar geworden, auf sogenannte Pflanzengesellschaften. Nur eine Pflanze im Fokus haben wir dagegen bei unseren beliebten Online-Workshops. Der nächste startet am 28. Juni zur Meisterpflanze, dem Beifuß. 2 Stunden schöner Input, noch mehr mitmachen und ganz viel Spaß. Jetzt noch buchen unter www.lunaherbst.de. Willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanie und hier erfährst du vieles über das wilde Grün vor der Haustür. Durch Interviews mit tollen Gästen, Tipps und anschaulichen Geschichten. Warum? Weil wir uns für eine Lebensweise einsetzen, die Natur als integralen Bestandteil allen Daseins versteht. Im Dialog mit Wildpflanzen finden wir zahlreiche Lösungen für so ziemlich alles in unserem Alltag. Bislang haben wir bei Kraut im Ohr vor allem einzelne Kräuter und Wildpflanzen in den Blick genommen. Das ändert sich mit der heutigen Interviewpartnerin. Wir ergründen die Pflanzengesellschaft des Jahres und auch wenn wir viel draußen sind, so ganz sattelfest, dürften wir doch vielleicht nicht unbedingt mit Begriffen wie Glatthaferwiesen, Borstgrasrasen, Hartholz-Auenwälder, Kalkäcker und Strandlingsrasen sein, oder? Wir wandern heute mit Simone Schneider auf eine Sumpfdotterblumenwiese. Und ergründen ihre Schönheit, ihre Besonderheit und ihre Geheimnisse. Ja, also guten Morgen, Dr. Simone Schneider. Möchten Sie sich ganz kurz vorab vorstellen?
Ja, einen schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Simone Schneider. Ich bin im Naturschutz in Luxemburg tätig und ehrenamtlich unter anderem für einen Verein, der sich mit der Floristik und der Vegetationskunde in Deutschland beschäftigt, die Floristisch-Soziologische Arbeitsgemeinschaft. Und ich glaube, in dieser Funktion werde ich heute auch ein bisschen über die Pflanzenkunde, die Pflanzengesellschaften sprechen.
Genau, und das ist jetzt auch schon direkt das erste Schlüsselwort, eine Pflanzengesellschaft. Wir schauen ja oft auf ein einzelnes Kräutlein, aber Sie schauen auf eine ganze Gesellschaft. Was ist das? Was darf man sich darunter vorstellen?
Genau, die Pflanzen vergesellschaften sich. Man sagt auch eine Pflanzengemeinschaft. Das ist also eine Artenverbindung in der Natur, die immer wiederkehrt. Die Pflanzengesellschaften sind sehr eng mit bestimmten Umweltbedingungen, aber auch mit anderen Lebewesen gekoppelt. Und Arten, die zusammen vorkommen, stellen auch ähnliche Ansprüche an den Standort. Und theoretisch ist eine fast unendliche Anzahl möglicher Artenverbindungen denkbar, wenn auch kein konkreter Pflanzenbestand einem anderen völlig gleicht, gibt es doch nur eine sehr begrenzte Zahl von Vergesellschaftungstypen, wie wir eben sagen, von Pflanzengesellschaften. Und ja, jede Pflanzengesellschaft jeder Pflanzenbestand stellt eine Einheit sozusagen da mit bestimmten Eigenschaften, die man beschreiben kann. Es besteht natürlich zwischen den Pflanzen auch eine Konkurrenz verschiedene Faktoren wie Wärme, Licht, Wasser, Nährstoffe, aber auch viele Wechselwirkungen zwischen den Individuen. Sie können sich gegenseitig fördern, kooperieren und ja, so ergibt sich dann sozusagen eine Pflanzengesellschaft.
Und es gibt tatsächlich jedes Jahr seit einiger Zeit wird von Ihrer Institution eine besondere herausgehoben. Was für einen Sinn hat das? Und verraten Sie uns, welche es in diesem Jahr ist.
Ja, dann lasse ich es erstmal noch spannend. wir wählen seit einigen Jahren, also wir nochmal die Floristisch-Soziologische Arbeitsgemeinschaft, eine sogenannte Pflanzengesellschaft des Jahres aus. Man kennt es ja, das Tier des Jahres, das Schmetterling des Jahres, die Pflanze des Jahres. Und ja, was will man eigentlich damit bezwecken? Es geht darum, auf den Rückgang bestimmter Vegetationstypen oder Arten aufmerksam zu machen, auf die Notwendigkeit des Schutzes von solchen sehr gefährdeten Pflanzengemeinschaften und auch gleichzeitig ein aktives Gegensteuern zu ermöglichen, darauf aufmerksam zu machen. Es soll auf die ja, auf die Bedeutung wertvoller Lebensräume, ihre Charakteristik, ihre Eigenheiten, die Vielfalt, aber auch die Schutznotwendigkeit darauf hingewiesen werden. Insbesondere, ich denke, Sie haben es schon sehr oft auch bei Ihnen in Ihren Podcasts thematisiert, in Zeiten der Biodiversitätskrise ist dies umso wichtiger. Und es soll politische und administrative Entscheidungs- und Umsetzungsprozesse ganz im Sinne des Schutzes dieser wertvollen Lebensräume vorantreiben. Und wenn man bedenkt, dass etwa 60% der Pflanzengesellschaften Deutschlands als mehr oder minder stark gefährdet bereits gelten, also das ist mehr als die Hälfte, deswegen ist es ja umso wichtiger, auf diese Pflanzengesellschaften, die eben gefährdet sind, hinzuweisen. Und ja, wie gesagt, die erste Pflanzengesellschaft des Jahres wurde 2019 ausgerufen. Und ja, jetzt habe ich es immer noch nicht verraten. Welche ist es denn jetzt dieses Jahr?
Genau,
Dieses Jahr
ja, dürfen
sind
Sie
es,
gerne mal sagen, ja.
ja, sind es die
Genau, also
Sumpfdotterblumenwiesen.
mich hat das Wort vor allem angesprochen. Also ich scrollte so ein bisschen bei der Recherche für das Jahr 24 durch diese, genau wie Sie sagen, Jahrespflanzen und ich mochte diesen Begriff. Ich fand noch krasser den Begriff, den ich jetzt neuerdings zum Warmsprechen für den Podcast benutze, nämlich die Sumpfpipau-Waldbinsenwiese. Und man muss ganz ehrlich sagen, selbst wenn wir hier bei Kräutern irgendwie bewandert sind, das ist doch was für Fortgeschrittene, würde ich mal sagen. Ich glaube kaum, dass jemand auf Anhieb eine Sumpf-Pippau-Waldbinsenwiese erkennen kann. Und deswegen ist es so spannend, dass wir heute sprechen, denn nehmen Sie uns mal mit auf diese Sumpf-Dotterblumenwiese. Wo kommt sie vor? Wie sieht die aus? Wie erkenne ich die? Wie, ja.
Ja, ganz gerne. Also Sie haben es sehr, sehr lebhaft schon mir hier die Einführung gegeben. Ich nehme Sie erstmal ein bisschen mit zurück, denn früher waren diese Feuchtwiesen, also der einfache Term ist, sage ich jetzt mal, Feuchtwiese, also die Sumpfdotterblumenwiese ist sozusagen eine Wiesengesellschaft dieser Feuchtwiesen. Das Feuchtgrünland war früher sehr landschaftsprägend in vielen, vielen Gebieten. Und heute eben eine Seltenheit. Also und die Feuchtwiesen sind wirklich sehr stark gefährdet, regional sogar in verschiedenen Regionen sogar vom Aussterben bedroht. Und gleichwohl repräsentieren sie aber auch einen sehr wesentlichen Bestandteil unserer traditionellen Kulturlandschaft, den es zu bewahren gilt. Und das ist mitunter den Grund, warum wir genau die Feuchtwiesen ausgewählt haben. Denn es im Laufe der letzten Jahrzehnte kam es eben zu starken Veränderungen, sei es Entwässerung oder Intensivierungsmaßnahmen, aber auch ja, Bebauung, also die ganze Strukturwandel, der sich in der Landnutzung vollzogen hat, wirkte sich natürlich auch auf die Sumpfdotterblumenwiesen aus. Und ja, es ist so, dass diese aber gerade eine sehr, sehr hohe Bedeutung hinsichtlich des Artenschutzes haben, weil sie eine sehr hohe Anzahl an Arten haben, zum einen, und zum anderen auch eine sehr hohe Anzahl an gefährdeten, an sehr seltenen Pflanzenarten, die wir dann auch nur dort finden, auf diesen feuchten Böden. Und
Genau,
ja, die gehören,
ich habe
Entschuldigung.
nur ganz kurz, weil es noch plastischer ist. Ich habe gelesen, auf einer Wohnzimmergröße von circa, weiß ich nicht, 20 Quadratmetern können 60 bis 80 Arten vorkommen.
Genau, also das sind so die artenreichsten, also die Hotspots, wie wir sagen,
Ja.
Bestände. Also sie sind sehr, sehr artenreich. Also wir sagen so im Mittel können sie sich, wenn man über alle mal so gemittelt schaut, zwischen 35 und 40 Arten pro 25 Quadratmeter, sagen wir immer, das ist so eine Bezugsgröße im Grünland, wo wir unsere Vegetationsaufnahmen machen, 5 mal 5 Meter, 25 Quadratmeter. Aber die Arten reichen bis zu 60, 80, also das Arten. Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend.
Und
Und
es geht ja dann auch um zum Beispiel Schmetterlinge oder an Insekten, Grashüpfer, was immer. Es
die
sind ja
kommen
nicht
noch
nur,
dazu.
ne? Und die kommen noch
Das sind
dazu.
jetzt nur, genau, diese Zahlen, die ich genannt habe, sind nur Pflanzen, auf die sich das beziehen. Und wenn wir dann auf die weitere Vielfalt Tiere, sei es Heuschrecken, Käfer, alle anderen Arten von Insekten, von Wildbienen über Schmetterlinge, und das steigert sich enorm, die Artenzahl, die doch dann vorkommt, ja.
Genau, und wir wandern mal weiter mit Ihnen auf die Wiese.
Ich weiß nicht, ob Sie interessiert sind, auch ein bisschen was übers Vorkommen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Wo findet man sie? Also, oder was beschreibt es eigentlich? Also eine Wiese sagt es ja schon, sie werden ein- bis zweimal im Jahr gemäht. Das ist ganz wichtig. Wenn man sie nicht mäht, verbrachen sie. Wobei auch diese Brachen typische Gesellschaften dieser Feuchtwiesen im Ganzen sind. Was ist charakteristisch? Sie sind feucht bis nass, also die Böden, auf denen sie vorkommen, und sie sind mäßig nährstoffversorgt. Und wenn man, ja, wo findet man sie? Wenn Sie jetzt sagen, ich möchte die mal anschauen gehen, dann kann ich sagen, an zum Beispiel in staunassen Mulden, an Fließgewässern, also an kleinen Bächen, aber auch um kleine Gewässer herum, ansonsten in Talböden, also da, wo es quellig, staufeucht oder bis sogar vermoort ist, dort finden Sie sie. Und also Charakteristik ist einfach, man sagt sie auch Feuchtwiese, ist die hohe Bodenfeuchte. Mhm. Das heißt auch, es muss eine gleichmäßige oder gleichzeitige Durchlüftung des Bodens, die muss sehr gut sein. Und genau, so dass sie von den Böden her, von, ja, wir sagen so Grundwasserböden über Stauböden bis hin zu Anmoor- oder sogar Niedermoorböden, da kommen sie vor.
Also, und dann in ganz Europa, oder?
Genau, in ganz Europa. Also das Verbreitungsgebiet reicht von etwa den britischen Inseln bis zur Ukraine und von Finnland bis nach Portugal. Also so können Sie sich im Prinzip so das vorstellen. Und in Deutschland gibt es sie vor allen Dingen in der planaren, also in der mehr flachen, bis zur subalpinen Stufe, also alpin nicht mehr, aber subalpin sogar noch. Und vor allen Dingen eben in so Niederschlags-, also in gut niederschlagsversorgten Regionen, wie zum Beispiel im norddeutschen Tiefland oder in den Mittelgebirgen, im Alpenvorland. Dort kann man sie also überall noch finden, aber in Fragmenten dann eben.
Ne? Genau, und jetzt weiß ich ja immer noch nicht, wie sie aussieht. Wie erkenne ich sie denn?
Ja, man erkennt sie an sehr typischen Arten. Und wenn ich dann nochmal muss, also doch nochmal etwas in die Theorie zurück, wenn Sie die von den Pflanzengesellschaften ausgehen, die Sumpfdotterblumenwiese ist quasi der Überbegriff von ganz vielen verschiedenen Gesellschaften sozusagen. Also man hat eine Hierarchie, man spricht dann eben von dem sogenannten Kaltion-Verband, das ist Latein, und heißt eben diese, spricht für die Sumpfdotterblumenwiesen, und darunter, wie gesagt, gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Ausprägungen, je nach Artenzusammensetzung. Weil Sie haben eben ja schon mal die Sumpfpipau-Waldbinsenwiese erwähnt, das ist quasi eine der etwa 14 Pflanzengesellschaften, die wir als Oberbegriff unter den Sumpfdotterblumenwiesen zusammenfassen. Also doch nochmal etwas komplizierter, wie es am Anfang schien, aber trotzdem, ja, glaube ich, gut zu verstehen.
Genau, aber das heißt natürlich, dass wir als sozusagen Kräuterliebende eine ganze Menge drauf haben dürfen. Also es reicht nicht, einen Löwenzahn zu erkennen, der in der Sache ja auch gar nicht vorkommt, nehme ich an, sondern jetzt geht es um ganz, ganz andere Kräuter, die wir hier im Podcast auch noch gar nicht mal so im Blick haben. Und die würden uns jetzt aber helfen, als Indikatoren eine der vielen Sumpfdotterblumenwiesen zu erkennen.
Ganz richtig. Also von der Vielzahl der Pflanzenarten. Sie sind, in der Regel sind es sehr viele Kräuter, das ist schon mal richtig, sehr passend dann auch zu der Veranstaltung heute. Sie haben aber auch auf der anderen Seite viele Gräser oder grasartige, also wir nennen das dann Binsen oder Seggen, Süßgräser, die treten etwas zurück, aber so ganz, sehr kennzeichnend sind vor allen Dingen eben auch Binsen und Seggen. Und es sind in der Regel eben auch ausdauernde Kräuter, die über die Vegetationsperiode, die ja bald beginnt, wir Botaniker sind da ganz gespannt, also die ersten Frühjahrsblüher erscheinen schon. Und ich nehme sie doch jetzt einfach mal mit, so vom Frühjahr bis in den Spätsommer und Herbst, um das ein bisschen, diese bunten Blühaspekte einfach mitzunehmen. Zuerst ganz bald, in wenigen Wochen erscheint, wie soll es sein, die Sumpfdotterblume. Denn namensgebend für die Sumpfdotterblumenwiese ist nämlich die Sumpfdotterblume.
Genau.
Das heißt sehr leuchtend gelb. Dann kommt das Wiesenschaumkraut. Also das sind zunächst.
Bei der Sumpfdotterblume noch mal einmal einhaken, weil ich glaube, die ist die bekannteste, die wir wirklich vielleicht noch erkennen können. Die sieht eben auch, beschreiben Sie sie mal ganz kurz. Das ist diese typische gelbe mit den breiten Blütenblättern.
Genau. Genau. Die Sumpfdotterblume, wie gesagt, ist namensgebend. Sie ist ein Hahnenfußgewächs. Sie
Genau.
hat sehr schöne, rundliche, nierenförmige, breite Blätter, so ein bisschen rosettenartig, ist trotzdem eher niedrigwüchsig. Wir sagen, also es wird auch mit Butterblume oder Dotterblume, ist es so bekannt. Sie ist sehr, sehr markant, wie gesagt, zu Beginn der Vegetationsperiode, wo sie einem leuchtend mit einem, also ich finde es ein richtig einen tollen Gelbton. Also nicht nur so ein Hellgelb und so ein Orangegelb, sondern so ein richtig, richtig leuchtend, wohltuendes Gelb. Und man daran sieht, die Natur erwacht. Auch sie schon steht auf der Vorwarnliste. Also selbst das ist eine Art, die mittlerweile schon in der Vorstufe ist, für als gefährdet zu gelten. Also das ist auch, wie gesagt, schon mit einer sehr immer seltener werdende Art. Ja, dann sind wir noch im Frühling, dann kommt das Wiesenschaumkraut. Ich denke, das kennt auch jeder. Und das so blassrosa Töne. Etwas später kommen dann die sogenannten Seggen und Binsen und der Wiesenfuchsschwanz, die dann das Erscheinungsbild ein bisschen prägen. Das ist dann so ein bisschen mehr, ja, so in den mehr grün und abgestuften braunen Farben der Gräser. Etwas bunter wird es dann wieder im Mai. Dann blüht nämlich die Kuckuckslichtnelke. Das ist ein Nelkengewächs, sehr leuchtend rosa, ganz toll. Und hinzu kommen noch andere Hahnenfußarten. Also es ist immer so mehr in diesem rosa, Gelbton. Und in höheren Lagen kommen dann noch so Arten wie die Trollblume oder der Schlangenknöterich, auch sehr auffällig blühende Pflanzen. Und ja, wenn wir in den nährstoffärmeren Flügel der Feuchtwiesen gehen, da haben wir sogar Orchideen. Ganz viele Knabenkräuter, die dort mit so einem ja, Dunkelviolett einem da entgegenstrahlen. Und ja, das Schöne in den Sumpfdotterblumenwiesen ist auch, dass sie mehrere Schichten haben. Also sogar drei Schichten, sehr niedrigwüchsig, mittel und etwas höher, so sogenannte Hochstauden, die bilden dann die Oberschicht, die dann so oben rüber renken. Und da haben wir zum Beispiel verschiedene Kratzdisteln, die Sumpfkratzdistel oder die Waldengelswurz. Das sind solche Arten, die dann später, also im Spätsommer, dann den Blühaspekt bereichern.
Also würde man eine Kräuterführung machen, bräuchten, also können auch sozusagen Fußfaule ganz einfach sozusagen wahnsinnig viele Dinge auf, sagen wir mal, 5 Quadratmetern entdecken, im besten Fall. Also angenommen, wir hätten eine gefunden, weil das hört ja gar nicht mehr auf. Und das sind ja auch eben Kräuter, wie ich eben schon sagte, die wir gar nicht so im Fokus haben bis jetzt. Da darf man sich sicher im Anschluss an das Interview nochmal ein paar Bestimmungsbücher reinziehen oder nochmal das Internet anschmeißen, weil so auf Anhieb, glaube ich, haben jetzt gar nicht mal alle Menschen diese Bilder im Kopf, die sie jetzt mal so eben herbeten.
Das sind jetzt im Prinzip, jetzt habe ich so die markantesten oder
Ja.
die sehr typischen Arten. Hinzu kommt der gesamte Grundstock von Wiesenarten, die sozusagen auch in einer Frischwiese vorkommen. Also in einer weniger feuchten Wiese kommen die auch vor, wie zum Beispiel die Schafgarbe oder der kriechende Günsel oder die Wiesenflockenblume oder der Sauerampfer. Das sind alles Arten, die zusätzlich noch sozusagen vorkommen. Und dann hat man eben diese typischen auf wirklich feuchte Böden angewiesene Arten, wo ich Ihnen jetzt auch nur mal eine Handvoll genannt habe. Aber sehr markant ist eben auch, Sie merken es auch in der Namensgebung, Sumpfdotterblumenwiese oder Sumpfkratzdistel. Das assoziiert im Namen ja auch schon, wo die Arten vorkommen. Also man hat ja dann diese Namensgebung ein bisschen an die Ansprüche der Arten auch gekoppelt, sodass man eigentlich, es gibt auch die Ackerkratzdistel als Beispiel, also die Kratzdistel, die dann eher im Acker vorkommt, da kann man auch schon sehr viel assoziieren. Und was sehr typisch eben auch für die Feuchtwiesen ist, dass sehr viele, wir nennen sie Helophyten, ganz einfach die Sumpfpflanzen. Das heißt, man hat hier besonders viele Sumpfpflanzen. Das heißt, die brauchen eine dauerhaft gute Wasserversorgung. Und das ist eben sehr, sehr typisch für die Feuchtwiesen. Und das ist eigentlich so schön zu beschreiben. Stellen Sie sich zum Beispiel eine Binse vor, das ist nur so ein grüner Stängel, sage ich jetzt mal vereinfacht. Und da sind luftgefüllte Interzellularräume, die dazu dienen, für den Sauerstoffaustausch zu ermöglichen für die Pflanze, denn sie steht auf nassem Boden, das heißt, die Sauerstoffversorgung ist nicht so gut, und damit die Pflanze sozusagen ausreichend Sauerstoff bekommt, hat sie sogenannte Aerenchyme, also das sind so luftgefüllte Räume, und das ist so, kann man sich vorstellen, wie so ein Wattebausch. Also wenn man so eine Binse mal aufschneidet, dann ist das so ein weißes Gewebe, was ganz interessant ist. Und sehr viele dieser Arten sind eben solche Sumpfpflanzen, die besondere Aerenchyme dann eben darüber auch angepasst sind, also im Rahmen von der Evolution, die sich so angepasst haben. Genau. Also auch hier wieder, wie gesagt, sehr viel typische Pflanzenarten, die aber leider auch schon stark rückläufig, für einfach genau, nochmal den Bogen dazu zu spannen. Und ich weiß nicht, ob es interessant ist, auf diese verschiedenen Gesellschaften nochmal einzugehen, Ihnen das nochmal näher zu erklären, oder ob wir...
weil so viele wahrscheinlich diese genauen Details dieser Pflanzen noch nachschlagen, bleiben wir an der Stelle mal bei dem Geheimnis der Sumpfdotterblumenwiese, die jetzt näher erkundet werden kann im Jahr 24. Sie sagen es gerade, die Evolution hat sich hervorragend die Pflanzen haben sich hervorragend im Laufe der letzten Millionen, Milliarden Jahre an diese Bedingungen angepasst. Der Mensch schafft es in den letzten 50 Jahren, diese Bedingungen vollkommen auf den Kopf zu stellen. Wir haben gerade wahnsinnige Regenfälle oder aber extreme Dürren. Wie funktioniert das dann mit der Sumpfdotterblumenwiese?
Sie spielen auf die Gefährdungen
ja.
Hin, genau. Also es gibt eine ganze Reihe von Gefährdungen, und Klimawandel ist der eine. Natürlich, es wird trockener, aber wenn ich da noch mal ein bisschen zurückgehe, warum sind sie eigentlich so schützenswürdig? Ich glaube, das haben wir jetzt auch ein bisschen an der Vielfalt und an der Besonderheit schon vorgestellt. Es gibt also die Dokumentation des Rückgangs ist eigentlich in Deutschland und Mitteleuropa schon sehr, sehr lange untersucht auch und sehr beschrieben. Ich denke da an eine Studie aus den 1950er Jahren mit verglichen jetzt vor ein paar Jahren aus Norddeutschland, wo nachweislich das Grünland eben um 80% schon zurückgegangen ist. Also das ist wirklich ganz dramatisch. Das heißt, da sind bestimmte solche Gesellschaften eben sogar vom Aussterben bedroht. Sie sind mittlerweile viele auf der roten Liste der gefährdeten Biotoptypen, wo halt eben auch ihr Gefährdungsgrad damit nochmal unterstrichen wird. Und wir haben auf der einen Seite diesen quantitativen Rückgang, also wo wir wirklich Verluste haben, aber auf der anderen Seite auch den qualitativen. Das heißt, die Artenzusammensetzung verändert sich. Mhm. Und auch da möchte ich Sie nochmal ein bisschen mit in die Geschichte nehmen. Wenn man bis in die etwa erste Hälfte des 20. Jahrhunderts war es wirklich eine sehr wichtige Futterquelle für das Vieh. Das heißt, die Wiesen wurden gemäht für die Heunutzung. Ein- bis zweimal im Jahr wurden ein bisschen Stallmist und Jauche draufgefahren. Und das war eigentlich so gang und gäbe. Und mit der Veränderung der Landnutzung wurden die Feuchtwiesen immer weniger bedeutend. Also sie fielen auf der einen Seite aus der Nutzung, weil es unheimlich schwer war oder ist, diese sehr nassen Flächen zu mähen. Man kann nicht unbedingt mit einem Traktor drauf fahren. Wobei es da natürlich mittlerweile auch sehr viele speziell angepasste Maschinen auch gibt, also dass das auch kein Problem mehr ist, aber es war eigentlich nicht mehr, es ist irgendwie so ein nasser Eck da, ach, den braucht man nicht mehr, der wurde aus der Nutzung genommen, weil man auch bedenkt, früher wurde noch sehr viel mit der Sense gemäht das ist also auf der einen Seite dieses Brachfallen, wobei trotzdem auch in gewisser Weise das Brachfallen, das beschreiben wir auch wieder mit bestimmten Pflanzengesellschaften, also zum Beispiel die Sumpfpipau-Waldbinsenwiese oder die Schlangenknöterich-Wiese, das sind sozusagen Bestände, die vor allen Dingen auf solchen weniger genutzten Flächen noch vorkommen. Also auf der einen Seite die Nutzungsaufgabe, aber natürlich die Gefahr, dass sie irgendwann wenn sie gar nicht mehr genutzt werden, wirklich verbuschen und wir irgendwann Wald haben. Also das ist dieser Charakter des offenen Kulturlandes dann nicht mehr da. Aber jetzt kommt auf der anderen Seite die Nutzungsintensivierung. Das heißt, wir hatten oder haben in den letzten Jahrzehnten sehr tiefgreifende und auch großflächige Entwässerungen durch Drainagen. Es wurden Drainagen gelegt, die Flächen trockengelegt, einfach um es besser nutzbar zu machen, den Ansprüchen entsprechend. Es wurde viel mehr gedüngt, also mineralisch, also nicht mehr organisch, so ein bisschen Mist drauf, was dann die paar Kühe da im Stall, was da angefallen ist, sondern wirklich Mineraldünger. Das heißt, dann die Schnitte immer früher. Das heißt, die Arten können gar nicht mehr aussamen. Die Beweidungstermine wurden geändert. Also vor allen Dingen die Entwässerung, also durch die Trennung und Absenkung des Grundwasserstandes bei den Feuchtwiesen, wo ich ja am Anfang sagte, sie brauchen wirklich die feuchten Böden. Und wenn die Böden eben nicht mehr feucht sind, verschwinden die Arten. Und es gibt ein ganz anderes Artengefüge dann. Das heißt, diese typischen Feuchtwiesenarten ziehen sich zurück und andere Arten, die vorher auch da waren, werden dominanter. Also man hat dann irgendwann nur noch, ich sage jetzt mal ein bisschen zugespitzt, so monotone Fuchsschwanzwiesen, wo dann noch hier noch ein Kräutlein und da noch ein kleines Kräutlein ist, aber eine deutliche Artenverarmung. Also es kommt dann
Ja,
zu Veränderungen der
oder eben,
Artenzusammensetzung.
ne, was ja der Durchschnittsmensch total toll findet, eben die Berge an Löwenzahnwiesen. Ne?
Genau, das übrigens auch ein typischer Düngezeiger auch ist, also
Genau,
der sehr
genau.
viel Stickstoff braucht, ne? Also auch der Löwenzahn kommt in diesen Wiesen vor, aber das sind dann nochmal ganz besondere Unterarten,
Ja, ja,
aber
ja.
natürlich nicht so in den Massen. Also das ist halt, wie die Dominanzverhältnisse dann sind. Also es ist eigentlich ein ganz logischer Prozess, wenn man die Standortbedingungen ändert, verschwinden die Arten, die darauf angewiesen sind, und andere fühlen sich wohl und sagen, hier bin ich. Und deswegen hat man im Prinzip diese beiden Sachen, also Nutzungsaufgabe, Intensivierung, die zu Veränderungen geführt hat, aber auch, wenn man dran denkt, es wurde auch über die Jahrzehnte sehr viel aufgeforstet, Fichtenaufforstungen oder zu Äckern umgenutzt. Wie alle Bebauung, Ausweitung von Siedlungs- und Verkehrsflächen. Also das sind so Gefährdungsursachen, die im Prinzip für alle Graslandlebensräume entscheidend sind. Und damit verinselt das Ganze. Wir sprechen von Fragmentierung. Das heißt, es gibt eigentlich dann nur noch wenige gut erhaltene Bestände, sozusagen Restflächen, die im Gegensatz eben zu den Standortnovellierten oder diesem Einheitsgrün und
Genau. Und da sind wir jetzt eigentlich auch schon beim Thema. Wir haben jetzt, glaube ich, verstanden, wie viel Gefährdungsvarianten es gibt. Und wir alle sind vielleicht nicht unschuldig, dass es so ist. Aber was um alles in der Welt können wir denn jetzt tun, damit wieder diese Feuchtwiesen feuchter werden?
Genau. Also die hohe Schutzbedürftigkeit ist klar. Wir haben auch zunächst mal einen gesetzlichen Schutz dieser Feuchtwiesen über das Bundesnaturschutzgesetz, wo eigentlich klar geregelt ist, dass diese Art von Wiesen eben geschützt sind und das auch in den verschiedenen Naturschutzgesetzen der Bundesländer auch verankert ist. Ist jetzt ein bisschen trocken, aber gehört trotzdem übergeordnet dazu. Was wir im Gegensatz aber nicht haben, dass wir einen europäischen Schutzstatus haben. Wenn ich Sie ganz kurz in die Meerfrischwiesen, da gibt es die sogenannte Glatthaferwiese, das ist eben ein anderer Wiesentyp mehr auf frischen Böden. Die haben einen europäischen Schutzstatus nach der sogenannten Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, die dann auch in jedem Mitgliedsland dann der Europäischen Union eben mit diesen Schutzstatus auch hat. Und das haben die Feuchtwiesen leider nicht. Das heißt, der Fokus leidet da etwas. Aber es ist ja so, dass schon vor vielen Jahren und Jahrzehnten ja schon auf diesen Schutz, diese Besonderheit dieser Feuchtwiesen hingewiesen wurde und also nichts getan wurde. Das heißt, wir haben sehr viele zahlreiche konkrete Bemühungen, wir haben Strategien, viele Projekte und Forschungsarbeiten, die umgesetzt wurden, die ersten Wiederherstellungsverfahren Bewässerung wieder, also das Wiedervernässen. Da ist schon sehr viel gemacht worden. Auch die Ausweisung von Schutzgebieten ist hier zu nennen, dass man hat ja Naturschutzgebiete, wo dann eben ein sehr strenger Schutz da ist. Dann sehr wichtig, wo ich schon gesagt habe, ohne die extensive Nutzung dieser Flächen, das heißt eine etwas spätere Maat, keine Düngung oder nur eine sehr geringe organische Düngung, also so ganz harte Kriterien der extensiven Nutzung, die gilt es zu fördern. Das heißt, es gibt Förderprogramme für die Landwirte, wenn sie sich dann da bereit erklären, ihre Flächen extensiv zu nutzen, das heißt kaum oder gar nicht zu düngen, keine Pestizide einzusetzen und so wie früher, so sage ich mal in Anführungszeichen, sie wieder zu nutzen, bekommen sie einen finanziellen Ausgleich und das ist richtig toll und da gilt es auch zukünftig, diese Prämien, die da ausgezahlt werden, diese Förderprogramme von den Bundesländern, von Deutschland, beziehungsweise sogar auch europäische Gelder, dass diese Fördersätze auch erhöht werden, um den Anreiz noch zu schaffen, weil da ist es Hand in Hand. Wir sprechen hier von einem Natur und vor allen Dingen einem Kulturerbe. Das heißt, ohne die Nutzung und ohne den Einsatz der Landwirte, die bereit sind, diese Flächen extensiv zu nutzen, gäbe es sie nicht mehr. Und das ist ganz, ganz wichtig. Hier muss eine höhere Wertschätzung der Landwirte auch erfolgen, die bereit sind, wie gesagt, mal auf diese nasse Fläche zu fahren, zu einem späteren Zeitpunkt, wo es befahrbar ist und die auch dann eben extensiv zu nutzen und sie nicht brachfallen zu lassen oder sie aufzudüngen. Das ist eben ganz, ganz zentral. Und auf der anderen Seite, also für den Erhalt, es gibt wie gesagt ein paar Strategien. Einmal, wie gesagt, so ein bisschen die wertvollen Flächen unter Schutz stellen. Man kann das über, es sind viele Naturschutzverbände, die diese Flächen dann auch pflegen oder Möglichkeiten haben, sie aufzukaufen und die dann von einem Landwirt unter Pachtbedingungen dann eben extensiv nutzen zu können. Und es gibt mittlerweile, wie gesagt, eine ganze Reihe von spezialisierten Maschinen auch, die das Ganze ermöglichen. Und das ist sehr, sehr wertvolles Heu auch. Das ist kräuterreiches Heu, sehr wohltuend für den Pansen, auch für das Vieh, dass man das auch nochmal hervorhebt. Also diese Techniken sind möglich. Und wichtig ist vielleicht auch noch, dass man so Pufferstreifen, also wenn Sie sich vorstellen, ich sagte ja am Anfang, sie liegen so in Senken, in nassen Tälern, und wenn dann oben rüber, ich sag mal, Maisäcker sind, wo dann die ganze Nährstofffracht mit reinfließt, dass man dann Pufferstreifen anlegt, die dann eben auch extensiv Grünlandnutzung eben unterliegen. Und wie gesagt, wichtig ist, die Düngung zu unterlassen. Und aber in der Sache vielleicht auch, bevor ich noch, was vielleicht interessant wäre, auch die Wiederherstellung noch vorzustellen. Hier geht es ja jetzt auch um die Erhaltungsstrategien, um die Nutzung. Wir hatten ja die Tiere auch angesprochen. Nämlich nicht zu vernachlässigen sind die vielen Wiesenbrüter, die Lemmikolen, also die wirklich auf diesen Flächen brüten, ihren Lebensraum haben.
Kiebitz oder?
Genau. Der Kiebitz zum Beispiel als eine der Arten oder auch die Bekassine, sind also alles Arten, die auf diese Feuchtwiesen angewiesen sind und die gerade diese flach überstauten Bereiche auch mögen, wo sie dann mit ihrem langen Schnabel dann auch die nach Nahrung picken können. Und da ist es dann zum Beispiel auch wichtig, dass man nicht alles auf einmal mäht, sondern auch Bereiche stehen lässt, so mosaikartig mäht, also einfach mal einen Brachestreifen über den Winter stehen lässt fürs nächste Jahr und dann wird der gemäht, also so ein bisschen rotierend. Und natürlich auch die Zeit ein bisschen, also da gibt es sehr viele gute Ansätze und die auch in der Praxis schon angewendet werden, dass man so sogenannte Mahttermine so ein bisschen also alternierend macht oder das nebeneinander, nicht alles auf einmal, sodass man dann auch gleichzeitig den Insektenschutz und den Wiesenbrüterschutz mit gewährleisten kann.
Aber das sind ja eigentlich ganz, ganz positive Ausblicke, die Sie da geben. Wir dürfen langsam nämlich auch schon zu fast einer Art Schlusswort kommen, was Sie eben noch unserer Hörerschaft mit vielleicht auf den Weg geben können, was wir vielleicht auch selbst dazu beitragen können. Oder haben Sie noch einen Wunsch oder etwas, was Sie uns eben zum Ende hin auf den Weg mitgeben möchten?
Was, glaube ich, ganz wichtig ist, dass sehr gute Aussichten für die Wiederherstellung auch solcher Lebensräume,
genau,
weil wir
das,
wissen, wir haben jetzt noch ein paar, aber wir brauchen wieder mehr. Wir brauchen für diese Vernetzung herzustellen und die typischen Pflanzenarten haben in der Regel eine sehr kurzlebige Samenbank. Das heißt, die Samen leben nur über ein paar Jahre im Boden noch, sodass wir festgestellt haben, dass man diese Arten wieder einbringen muss. Das heißt, wir sammeln sie auf einer sehr artenreichen Feuchtwiese und bringen sie auf eine andere, die wir wiederherstellen wollen, also wieder neu schaffen wollen, übertragen wir. Natürlich müssen vorher die Bodenbedingungen ideal angepasst sein. Das heißt, es muss wieder vernässt werden. Das heißt, die Drainagen müssen ja wieder raus. Es muss wieder erstmal die Grundstandardbedingungen müssen gegeben sein. Das heißt, der Grundwasserstand muss wieder angehoben werden, damit die feuchte liebenden Arten, wo wir ja am Anfang ein bisschen beschrieben haben, damit die sich wieder ansiedeln können, von alleine in Anführungszeichen, beziehungsweise, weil wir wissen, dass das eben nicht so gut funktioniert, bringen wir die Arten dann wieder ein über zum Beispiel Verfahren der Maatgutübertragung, wo einfach, wie gesagt, eine artenreiche Spenderfläche gemäht wird und übertragen wird und dann, dass die Samen dort keimen können. Und dann ist natürlich auch wichtig, dass dann wieder eine extensive Nutzung Hand in Hand mit den Landwirten erfolgt. Und ja, aber da gibt es sehr viele Verfahren, die sich sehr bewährt haben. Und wir wissen, dass es geht. Es ist sehr viel Arbeit.
Genau, das höre ich. Genau. Und das ist auch nichts, was der Laie mal eben tun kann, ne? Das ist ja dann doch an Institutionen, an Landwirte und so weiter gebunden. Gibt es denn was Sie uns jetzt sozusagen als Kräutersammelnde Spezies mit auf den Weg geben können?
Ja, also letzten Endes hat der Verbraucher es ja auch ein bisschen, sag ich mal, mit in der Hand. Man muss eigentlich auch dafür bereit sein, für gesündere, naturumweltgerechtere produzierte Lebensmittel etwas mehr zu zahlen, damit die Leistungen, die die Landwirte für den Arten- und Biotopschutz wirklich leisten, das auch zu honorieren. Also das quasi auch für den Bewirtschafter, der eben bereit ist, nach diesen extensiven Nutzungsempfehlungen dann auch da mit einem finanziellen Anreiz das durchzuführen. Denn da gibt es auch, wie gesagt, ist ja ein enormer Druck auch in der Wettbewerbsfähigkeit und so weiter, sodass man einfach sagt, wir sprechen hier immer vom Erhalt von der Artenvielfalt. Das ist natürlich unser ganz wichtigstes Anliegen. Aber wir sprechen hier auch von Ökosystemleistungen. Das heißt, wenn wir die Feuchtwiesen erhalten, erhalten wir damit auch gleichzeitig oder schützen wir unser Wasser, Bodenschutz, Klimaschutz. Es ist ein ganz, ganz wichtiger CO2-Speicherung über die Feuchtwiesen. Ja. Und das ist für mich, wo wir wieder hin müssen, dass wir auch solche Leistungen monetär auch anrechnen und auf der einen Seite diese Wertschätzung auch mal ja, dem Landwirt Danke zu sagen für die Nutzung, für die Kooperation zwischen Naturschutz und Landwirtschaft. Aber auf der anderen Seite auch bereit sein, wie gesagt, ein bisschen mehr zu zahlen, bringt uns, denke ich, oder sollte uns, müsste uns auf jeden Fall weiterbringen. Denn die oberste Priorität ist unser Anliegen, eben der Schutz der wenigen bestehenden Feuchtwiesen, aber natürlich auch die Möglichkeit, wieder neue herzustellen. Und ja, alles so ein bisschen im Sinne, sie sollen weiterhin blühen für die nächsten Generationen. Denn es gibt nichts Schöneres, wie im Sommer durch solche Feuchtwiesen zu gehen, ohne dass man künstliche Duftstoffe oder irgendwie Kopfhörer auf dem Ohr haben muss, sondern einfach hört, es summt und brummt in den Wiesen. Es ist eine unheimliche Artenvielfalt und immer im Hinterkopf, dass es sehr wichtige Funktionalitäten hat im gesamten Ökosystem, ja, damit sie eben nicht in Vergessenheit geraten, sondern ganz im Gegenteil, sie weiter blühen können.
Wunderbar, Frau Schneider. Ich glaube, das war wirklich ein sehr leidenschaftlicher Appell auch für die Vielfalt, auch für dieses sehr schöne Zusammenspiel zwischen Natur und Kultur. Das hat mir gut gefallen, dass Sie das nochmal so beschrieben haben. Und dann wünsche ich uns ja einen sehr lebendigen Gang über eben eine solche Feuchtwiese in diesem Jahr. Dankeschön.
Ja, vielen Dank auch.
Das war eine weitere Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast und wieder einmal mit einem ziemlichen Überraschungspaket. Du hörst weiterhin unser Themenspecial im Monat Mai zu den Jahrespflanzen 2024, das dir in insgesamt 5 Folgen mehr über ganz besondere Pflanzenschätze verrät. Es lohnt sich also, hier in jeden Track mal reinzuhören. Mehr zu unseren weiteren Angeboten verrät Melanies wöchentlicher Newsletter, stets mit Hacks und Tricks, die auch immer wieder mich aufhorchen lassen. Die Welt und wie wir heute gelernt haben, die Wiesenwelt, steckt weiterhin voller Wunder und das möchten wir super gerne mit dir teilen. In diesem Sinn, bleib uns treu und nun eine Sumpfdotterwiese suchend, grüßt deine Mo.